Ja, ich bin immer wieder davon begeistert, wenn wir als Gemeinde Gott loben, wie wir es auch gerade durch die Lieder getan haben. Ja, wenn alle so voller Energie und Dankbarkeit aus voller Kehle ja, Gott anbeten. Und das ist etwas, ja, was wir schon früh in der Bibel finden, ja, durch beim Auszug aus dem Volk, beim Auszug vom Volk aus Ägypten, ja, da sagt Gott, sie sollen ausziehen, um mich zu anbeten. Und ich glaube, ja, das ist gut, weil wir das auch heute tun, ja, weil Gott uns dazu auffordert. Und auch in der Bibel ist uns da König David ein sehr gutes Beispiel. Ja, er hat viele Psalmen geschrieben und ja, einen wollen wir uns heute auch anschauen. Ja, lass uns einsteigen und den Psalm 63 lesen. Ja, dieser Psalm ist ein Lob Gottes und bringt die Sehnsucht zu Gott zum Ausdruck. Ja, und was das dann auch mit Lobpreis, ja, das, wie wir ja auch die Form des Singens nennen, zu tun hat, das werden wir am besten nach der Predigt wissen. Überschrieben ist der Psalm mit Gottes Güte ist besser als Leben. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefe der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Ich finde, das ist ein richtig schöner Psalm. Auch gerade dann, wenn man die Situation Davids ja kennt. Am Anfang steht ein Psalm David, als er in der Wüste war. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass David in der Wüste war. Ganz zu Beginn der Davids-Erzählung ja, lesen wir, dass er auf der Flucht vor Saul ist. Ja, Saul trachtet ihm nach dem Leben, ja, weil er befürchtet, dass David ihm ja, sein Königreich wegnimmt. Und so flieht David in die Wüste und verbringt da ja einige Jahre. Schlussendlich bekommt David aber auch wirklich das Königreich. Und ja auch ziemlich zum Ende seiner Herrschaft gibt es wieder eine Situation, wo er sich in der Wüste befindet. Ja, sein Sohn Absalom organisiert einen Aufstand gegen ihn, ja, und will die Macht an sich greifen. Ja, David ergreift wieder die Flucht und befindet sich wieder in der Wüste. Ja, und dort entsteht dieser Psalm. Ja, es ist eine bekannte Situation für David. Er ist einsam und er sucht Gott. Und das ist auch der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen. Gott suchen. Also ich finde Davids Handlung ja wirklich beeindruckend. Er befindet sich in einer Gefahr. Ja, es geht um Leben und Tod. Und er richtet sich nach Gott aus. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Er hat den Wunsch nach der Gegenwart Gottes. Meine Seele dürstet nach dir, mein Leib verlangt nach mir, dir. Ja, David verwendet dabei das Bild der Wüste. Ja, in der Wüste überlebt man nicht lange, wenn man kein Wasser hat. Ja, und somit sagt er, ja Gott, ich kann nicht ohne dich leben. Ja, du bist für mich überlebenswichtig. Ja, das Wort verlangen, ja, das drückt nochmal mit Nachdruck aus, wie wichtig ihm es ist. Er hat Sehnsucht nach Gott, er hat Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott. Ja, wir kennen das vielleicht von uns. Ja, wenn wir nach etwas verlangen haben und es nicht bekommen, dann können wir uns ganz schnell ändern oder auch aus der Haut fahren. Ja, wir denken, das ist uns wichtig, das brauche ich, das muss ich unbedingt bekommen. Wir setzen alles daran, ja auch das zu bekommen. Ja, im Verlauf der Jahre hat König David viele positive Erlebnisse mit Gott erfahren dürfen. Er hat viele Wunder gesehen. Ja, Gott hat sich ihm und dem Volk gegenüber sehr mächtig erwiesen. Ja, und solche Ereignisse können ihm vielleicht in der Zeit in der Wüste durch den Kopf gegangen sein. Ja, vielleicht hat er an den Kampf mit Goliath gedacht oder daran, wie viele erfolgreiche Siege er geführt hat, Kriege geführt hat und dem Volk ja sehr viel Land gegeben hat. Oder auch vielleicht, dass er Jerusalem erobert hat und zum religiösen Zentrum gemacht hat, indem er die Bundeslade aus Silo dahin gebracht hat. Ja, diese Erinnerungen sind aber David nicht genug. Er möchte die Macht und Herrlichkeit Gottes immer wieder sehen, auch wenn er dies schon einige Male erlebt hat. Ihm ist die Güte Gottes ja wichtiger als sein Leben. Ja, wir können durch die ersten Verse festhalten, David hat Sehnsucht nach Gott und sucht ihn, weil er ihm alles bedeutet. Was ist jetzt das Resultat nach der Sehnsucht nach Gott oder nach der Suche nach Gott? Und da lesen wir in den Versen 4 bis 9 Folgendes. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Ja, hier sehen wir, die Sehnsucht nach Gott führt in die Anbetung Gottes. Und anders ist auch Anbetung nicht möglich. Es ist nicht möglich, weil man Gott kennen muss. Anders kann es ja auch nicht funktionieren. Man wüsste gar nicht, wie man anbeten soll oder wofür. Ja, die Erkenntnis über die Eigenschaften Gottes und seine Handlungen führen bei David dazu, dass er Gott lobt. Erst die Erkenntnis führt in die Anbetung. Ja, es ist hier eine gewisse Art Ursache-Wirkungsprinzip. Ja, für diejenigen, die das Prinzip nicht kennen, ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier die Heizung aufdrehe, dann wird es warm. Ich tue A und daraus folgt B. Ich erkenne Gott in seinem Wesen und mit seinen Handlungen und seinen Eigenschaften und bete ihn deshalb an. Ja, damit wir sehen, wie sich die Anbetung äußert, ja, gehen wir die Verse etwas genauer durch. Ja, David ist auf der Flucht, einsam in der Wüste und doch sagt er, meine Lippen preisen dich. Anbetung Gottes ist unabhängig unserer Gemütslage. Sicher fällt es uns leichter, wenn es uns gut geht, aber da besteht auch die Gefahr, dass wir uns von Gott abwenden. Ja, das sehen wir ständig beim Volk Israel. Ja, Gott segnet sie, die können viele Kämpfe gewinnen, ja, sie bekommen das Land, ihnen geht's gut. Und die Folge daraus ist, sie wenden sich von Gott ab und beten andere Götter an. David, er schaut aber nicht auf seine Umstände, sondern er sucht und schaut auf Gott. Im Vers 6 spricht David davon, dass es ihm eine Freude und Wonne ist, Gott mit einem fröhlichen Mund zu loben. Ja, David sagt aber nicht nur, dass er Gott mit den Lippen loben will, er will auch Gott loben, indem er seine Hände hebt und das ein Leben lang. Ja, die Hände zu heben, das war im alten Orient ja ein ganz normaler Brauch, um zu beten. Ja, vielleicht so wie bei uns heute, wenn wir unsere Hände falten, um zu beten. Und ich finde, das ist eine schöne Symbolik. Ja, die Hände zu heben als Ausdruck, ja, dass man sich nach Gott sehnt. Als Ausdruck, um zu zeigen, Gott, ich bin hier und ich kann dir nichts bringen. Ich komme so, wie ich bin. Ja, es zeigt auch irgendwie, dass irgendwie der ganze Körper in einer betenden Haltung ist. Aber nicht nur der Körper zählt dazu, ja, sondern auch der Geist. In Vers 2 beschreibt David, dass sein Leib und seine Seele nach Gott verlangen. Dazu kommt in Vers 7, ja, dass er an Gott denkt, wenn er zum Bett geht und wenn er wach liegt. Ja, Gott füllt das Leben von David aus. Es ist nicht phasenweise so, ihm ein Anliegen Gott anzubeten oder zu loben, ja, sondern etwas, was sein Leben ausmacht, was sein Leben ausfüllt. Auch in der Wüste Juda, wo er auf der Flucht war und einsam ist. Ja, die Verse 8 und 9, ja, die stellen das Verhältnis zwischen Gott und Menschen oder auch das Verhältnis zwischen Gott und David dar. Ja, Gott ist der Helfer Davids. David befindet sich unter dem Schatten Gottes. Seine Rechte hält David. Ja, an dieser Verse können wir sagen, ja, dass Anbetung Gottes ja den ganzen Körper und das ganze Leben betrifft. Der Lobpreis Gottes wird dann zu einem Lebensstil. Ja, aber was können wir ja heute aus diesen Psalmen lernen und ja auch mitnehmen? Ich denke, hier wird ganz klar herausgestellt, ja, dass wir Gott suchen sollen, ja, dass wir Sehnsucht nach Gott haben sollen. Ja, anders kann Lobpreis als Lebensstil nicht funktionieren. Ja, nochmal zum Auszug. Ja, Gott sagt, das Volk soll aus der Gefangenschaft rausgeführt werden. Es soll ja in der Wüste sein und nach Kanaan gebracht werden, damit sie ihn anbeten können. Dazu sind auch wir berufen, Gott anzubeten. Ja, Gott hat ja den Menschen als Beziehungsmenschen geschaffen. Er möchte mit den Menschen in Gemeinschaft leben. Gott hat Sehnsucht nach dir. Ja, Adam ist im Garten Eden mit Gott spazieren gegangen. Ja, nach dem Sündenfall hat sich einiges geändert, aber Gott sucht Adam. Gott gibt uns auch in Jeremia 29 eine Verheißung. Wir sollen Gott suchen, er wird sich finden lassen. Ja, du darfst seine Herrlichkeit und seine Macht sehen. Ganz egal, in welcher Situation du dich befindest. Vielleicht wie David in der Wüste. Vielleicht sieht ja das geistliche Leben so trocken aus, wie es in der Wüste ist. David drückt zum Ende des Psalms aus, ja, dass seine Widersacher, dass seine Feinde, ja, die werden umkommen. Und ja, wie auch seine Situation verändert wurde, so kann auch deine Situation heute verändert werden. Ja, aber wie und ja, wo soll man Gott suchen? Ja, ich denke, wir können alles über Gott in der Bibel erfahren. Also wird es vielleicht Zeit, die Bibel aufzuschlagen und neue Facetten von Gott kennenzulernen. Ja, Charakterzüge, Eigenschaften. Aber ich denke, Gott zeigt sich auch in Form von Gebeten, indem dass wir ja Zeit damit verbringen, über Gott nachzudenken. Oder auch in der Natur. Und die Natur, die zeigt auch in gewisser Weise einfach die Macht Gottes, wie wir jetzt sehen, wenn der Sturm weht, ja, Gott hat so eine große Macht und noch viel mehr. David, ihm waren diese Ereignisse, die er mit Gott erlebt hat, nicht genug. Er wollte immer mehr von Gott wissen. Und so dürfen wir uns, glaube ich, auch nicht ja, damit zufrieden geben, was wir schon über Gott erkannt haben oder was er bei uns im Leben getan hat, sondern müssen uns danach ausstrecken, mehr zu sehen. Und ich glaube, daraus wird noch ein zweiter Punkt folgen, und zwar ja, Gott zu loben, Gott anzubeten. Ja, wie schon erwähnt, ist es ja eine Art Ursache-Wirkungsprinzip. Die Sehnsucht und die Suche nach Gott, die wird dazu führen, dass man Gott anbeten. Du darfst ihn kennenlernen, du darfst seine Herrlichkeit und seine Macht sehen. Ja, und diese Erkenntnis wird zu wahrer Anbetung führen. Ja, sei es in Form von Liedern oder anderen Lippenbekenntnissen, oder auch durch Taten. Mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Leben, mit dem ganzen Geist. Und das nicht nur manchmal oder phasenweise, ja, sondern täglich. Ja, nicht nur freitags in der Jugend oder beim Gemeindeabend, nicht nur Sonntag jetzt hier in der Gemeindeversammlung, sondern im Alltag. Erst dann ist Lobpreis ein Lebensstil. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen und ja auch dem Psalm 63 ja auch als Ausdruck der Sehnsucht nach Gott ja beten. Das wird hier eingeblendet. Danach können wir stehen bleiben und in die Lobpreiszeit starten. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. Wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich.